Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt.
Moldawien, das ist ein kleines Land, eingeklemmt zwischen der Ukraine und Rumänien. Und Moldawien ist vor allem auch ein armes Land. Es ist sozusagen das Armenhaus von Europa. Die Menschen in Moldawien müssen heute im Schnitt mit weniger als 300 Franken im Monat auskommen. Und genau darum gehen jedes Jahr auch Päckchen von der Spendeaktion «Zweimal Weihnacht» auf Moldawien. Am ärmsten sind die Menschen in Moldawien auf dem Land und dort leben fast zwei Drittel der Bevölkerung. Aber wie sieht das Leben in einem moldawischen Dorf wirklich aus? Regula Ruetz hat Menschen im Dorf Gostest besucht. Mit rund 11'000 Einwohnern ist das eines der grössten Dörfer im Gebiet südlich der Hauptstadt Chisinau.
Gostest, an einer Naturstrasse mit Schlaglöchern und tiefen Gräben, steht ein lottriges Haus, eins von vielen im Dorf. Jetzt im Winter ist es eisig kalt. Das einzige Zimmer in diesem alten Haus, wo es wohlig warm ist, ist nicht grösser als 4 Quadratmeter. Im Zimmer steht ein kleiner Tisch und ein Bett. Es sieht aus wie aus dem vorletzten Jahrhundert und es knarrt. Auf dem Bett sitzt eine junge Frau, Natalia, 22. Neben der Natalia sitzt der David, ihren Sohn. Er ist 3 und klein für sein Alter, wahrscheinlich auch zu leicht. Der David gibt der alten Frau, die auf der anderen Seite von ihm sitzt, die Hand. Es ist seine Urgroßmutter. Dunja, die 82-jährige Frau, trägt ein blaues Kopftuch mit einem Blumenmuster und einem blauen Morgenrock mit farbigen Schmetterlingen drauf. An der einen Wand vom Zimmer hat es einen braunen Teppich. An der anderen klebt eine kitschige Tapete. Im Ecken steht ein Holzofen. In dem Zimmer wird gekocht, gegessen und die Grossmutter schläft auch da. Es schmeckt nach Urin und Essen. Kurz vor dem Mittag hat die 22-jährige Natalia schon einen langen Tag hinter sich.
Heute normal. Ich habe drei Brüder gefahren. Mein Tisch ist ein Pässer, ein Prozellus, ein Foku.
Am Morgen früh macht sie zuerst Hausarbeit. Dann kümmert sie sich um ihre Tiere, Schweine und Hühner. Am Mittag kocht sie für die Familie. Und auch am Nachmittag ist die Arbeit noch nicht vorbei. Sie macht Wäsche von Hand. Eine Maschine hat sie keine. Nachher gibt es noch Arbeit im Garten und, je nach Jahreszeit, auf dem Feld. Das Leben auf dem Land in Moldawien ist hart. Jeden Tropfen Wasser muss Natalia am Ziehbrunnen im Dorf holen. 9 von 10 Häusern haben kein fliessendes Wasser und eine Kanalisation gibt es auch nicht. Das WC, das ist ein Blumsklo in einer Holzhütte im Garten. Für die Natalia ist es besonders schwierig. So ohne Mann im Haus mit dem Vater von ihrem Sohn David hat sie keinen Kontakt mehr.
Der Tag geht mit der schwedischen Familie. Ich weiß, Mama ist da.
Sie hat sich entschieden, ihren Sohn allein aufzuziehen. Der Vater von David sei drogenabhängig, aber das hat sie erst später gemerkt. Einen festen Arbeitsplatz hat er auch nicht. Sie sind überzeugt, dass sie einen Bub besser schauen können als er. Etwas aber haben sie und der Vater von David gemeinsam. Beide sind ohne Eltern aufgewachsen. Natalia ist als jüngstes von 4 Kindern hier in diesem Haus aufgewachsen. Sie war noch klein, als ihr Vater bei der Arbeit auf dem Feld ums Leben gekommen ist. Und mit 11 hat sie auch ihre Mutter verloren.
Ich
Der Natalia laufen Tränen übers Gesicht und sie geht für einen Moment raus. Auch die Grossmutter Dunja hat mit den Tränen zu kämpfen. Nicht nur ihre Tochter, die Mutter von der Natalia ist gestorben. Ein halbes Jahr später ist auch noch ein Bruder von der Natalia ums Leben gekommen, bei einem Unfall. Ausgerechnet der Bruder, der sich nach dem Tod der Mutter hätte sollen um sie kümmern. Er war der Einzige, der noch bei der Natalia und der Grossmutter gelebt hat. Die zwei anderen Geschwister sind weggezogen. Ein Bruder lebt mit seiner Familie in einem anderen Dorf und weil der selber zwei Kinder hat, kann er ihnen nicht helfen. Unterstützt werden sie zum Teil vom Bruder, der zu Moskau ist, aber auch er hat eine Familie. Darum müssen die drei mit der Pension der Grossmutter und dem Kindergeld für David auskommen, umgerechnet mit rund 65 Franken im Monat. Ihre Situation sei ähnlich gewesen wie die von der Natalia, erzählt die Grossmutter.
Ja, Kunstbohnen haben wir gut und Prieten.
Auch sie hat ihre Tochter Tamara, also die Mutter von der Natalia, allein erzogen. Als sie schwanger war, hat der Vater von ihrem Kind eine andere geheiratet. Damals in den 50er Jahren sei es noch einfacher gewesen, ein Kind allein zu erziehen. Ihre Schwestern, die alle gut geheiratet haben, haben sie unterstützt. Aber auch Dunja musste viel arbeiten, auf dem Feld und in einer Hühnerfarm. Und auch ihre Tochter musste mithelfen. Immer wieder kommen der Dunja Tränen. Sie macht sich Sorgen wegen der Natalia und ihrem kleinen Sohn. Für sich selber hat sie nur noch einen Wunsch: ein schönes Grab. Die Gräber und die Verstorbenen sind für die Natalia auch ein Grund, wieso sie nicht versucht, im Ausland Arbeit zu finden, so wie viele Junge in Moldawien.
Ich habe Phobie vor den Plekaren. Noi avem tradiții legate de părinții noștri care decedați.
In Moldawien gibt es die Tradition, dass sich die Jungen um die Gräber der Eltern und Großeltern kümmern. Natürlich macht sich Natalia Sorgen um ihren Sohn. Sie will, dass er eine Chance hat für ein besseres Leben. Darum ist sie froh, dass sie bald eine Lehre anfangen kann, als Coiffeuse. Sie hofft, dass sie später Arbeit findet.
Ist kompliziert. Vreau multe. Dar ca să vrei mult, trebuie să muncești.
Für ihren Sohn wünscht sie sich ein gutes Haus und eine liebevolle Familie. Der David hätte am liebsten einen Traktor, nicht einen zum Spielen, einen richtigen, um ein schönes Haus zu bauen. Sie geben sich alle Mühe, um ihm wenigstens ein paar Wünsche zu erfüllen. Aber da bei ihnen heisst es, wer keine Eltern hat, der kommt sowieso nie auf einen grünen Zweig. Ab und zu denkt Natalia auch an heiraten, aber sie weiß sie eigentlich nicht, was sie will.
Am Moment nu știu, dacă am dorințe mari, cred că la moment și-aș vrea dorit să postez, aș vrea să fac un gard.
Vielleicht wäre es mit einem neuen Mann eine richtige Familie. Aber es könnte ja auch sein, dass er ihren Sohn nicht akzeptieren würde. Im Moment findet sie darum am meisten Halt im Glauben.
Ich glaube an diese Sache, weil atunci când se termină lumina la capătul tunelului, atunci apare ca o rază de speranță, o rază de lumină. Și asta îmi dă speranță pentru ziua de mâine.
Sie und ihren kleinen Bub gehen regelmäßig in Kirche. Das gibt ihre Kraft. Sie glauben daran, dass es jemanden gibt, der ihnen hilft. Wenn sie nicht mehr weiter weiss, sucht Natalia darum Trost und Hilfe im Gebet. Konkrete Hilfe allerdings kommt sie von der Kirche keine über. Dafür aber von der Elda Hiller, einer Schweizerin, die seit bald zwei Jahren in Chisinau lebt, der Hauptstadt von Moldawien. Die Elda Hiller engagiert sich als Freiwillige in einer lokalen Hilfsorganisation und hat so Natalia kennengelernt. Die Elda Hiller sei für sie wie eine Mutter, sagt Natalia. Sie hat für Natalia auch die Ausbildung zur Coiffeuse organisiert und kommt sie regelmässig besuchen. Immer wieder bringt die Schweizerin der Familie Sachen mit, die sie braucht. Und sie zahlt das Kindergeld für den kleinen David, rund 7,50 Franken pro Monat. Natalia sei nur eine von vielen, die Hilfe brauchen, sagt Dilda Hiller. Am schwierigsten sei auf dem Land die Situation für die Kinder.
Viele von diesen Kindern leben mit alleinerziehenden Müttern, weil der Vater weg ist im Ausland arbeiten, wo so alleinerziehend sind. Und eine Zeit lang ist das gut gegangen, jetzt aber in der Wirtschaftskrise kommt sehr wenig Geld zurück in das Dorf. Und die Mütter leben wirklich sehr arm, sind aber eigentlich fürsorglich, wollen das Beste für die Kinder machen. Aber sehr oft, wenn ich die gehe besuchen, haben die Kinder keine Schuhe. Also noch im Winter mit Sandalen oder vorne, weil die Schuhe zu klein waren, sind einfach aufgeschnitten. Und dann bin ich mit ihnen Schuhe kaufen, weil das, also ja, ich hatte immer, ist schwer, wenn man das so muss zuschauen muss. Oder auch Kleider. Oder Kinder, die nicht in die Schule gehen, weil sie keine Kleider haben. Das gibt es also auch. Die zu klein sind und dann ja, wirklich Kleider brauchen und dann wieder in die Schule kommen.
Häufig haben sie aber auch zu wenig zu essen und sind unterernährt.
Gerade Eiweiß fehlt, also Fleisch oder Eier oder so. Die Hühner hat, sind da bevorzugt. Und die anderen, das fehlt ihnen. Sie haben viele so Buchweizen, die sie essen. Gut, der Sommer durch hat es viel Früchte und Gemüse. Die selbst im Garten, irgendwo einen Garten haben, wo sie etwas anpflanzen können, denen geht es besser. Oder die leben dann auch besser durch die Jahreszeit, aber im Winter, es ist sehr schlimm im Winter. Erstens haben sie kalt, weil das nicht funktioniert, also sie haben kein Holz. Dort unterstützen wir es auch sehr mit Holz. Aber wenn sie Holz haben, das reicht einfach, dass eine Mahlzeit im Tag wärmen könnte. Und dann ist es sehr warm im Haus und nachher ist es einfach bitterkalt, weil es ist bitterkalt für uns. Aufs WC müssen sie einfach 100 bis 200 Meter vom Haus weglaufen. Und wenn das so viel Schnee hat und gefroren ist, es ist das überhaupt nicht lustig. Viele Kinder leben auch allein, wo beide Eltern im Ausland arbeiten. Also ich kenne einige Familien, also eine weiss ich, wo die Mutter in Israel arbeitet und der Vater in Portugal. Und die Kinder sind allein, der Älteste ist 14 und die Jüngste ist 3-jährig. Und der Älteste kann einfach nicht in die Schule, weil er der Familie muss schauen, er muss die Familie durchbringen. Der geht auch auf Felder am Schluss noch, wenn die Hördöpfel schon geerntet sind, schauen, ob er noch Hördöpfel findet. Füllt er so einen Sack oder Mais, wo man liegt. Oder manchmal bringen die Nachbarn etwas oder wir bringen das Päckchen. Wir schauen auch, dass sie dann das Holz haben, aber die Häuser sind zum Teil, also man sieht, dass einfach keine Frau um ist, die da ein bisschen schaut. Und auch viele Kinder sind sehr traurig, die immer sagen, jetzt kommt die Mutter, jetzt kommt sie dann. Und sie kommt einfach nicht, weil die Mutter weiss, wenn sie zurückkommt, auch wenn sie in Israel keine Arbeit haben, es ist dann noch jemand mehr, der mit ist und also es geht ihnen dann noch schlechter.
Moldawien, das kleine Land am äußersten Rand von Osteuropa, ist ein Weizland. Fast ein bisschen steppenartig wirken die sanften Hügel. Viele sind mit Reben überwachsen, aber die Reben stehen nicht wie bei uns in Reihe und Glied, sie wachsen wild durcheinander. Moldawien ist aber nicht nur ein schönes Land, Moldawien ist auch eines der ärmsten Länder zu Europa. Laut der Internationalen Organisation für Migration, IOM, leben über 30% der Menschen unter der Armutsgrenze. Sie müssen also mit weniger als 4 Franken pro Tag auskommen. Und wer Arbeit hat, verdient im Schnitt 300 Franken im Monat. Ein Auto könnte sich auf dem Land drum nur wenig leisten. Abgemagerte Rosse ziehen klapprige Holzwege. Und die darauf oben sitzen, sind eingekühlte Wolldecken und auf dem Kopf haben sie Pelzkappen. Das Winterhalbjahr ist kalt in Moldawien. Jetzt im Januar kann es bis minus 20 Grad kalt werden. 40 Grad plus wird es im Sommer. In den Dörfern, auch zu Gostest, im grössten Dorf in der Region südlich von der Hauptstadt, ist nur die Hauptstrasse teert. Alle anderen Strassen sind Naturstrassen mit tiefen Löchern und Furchen. Kein Wunder suchen viele Junge ihr Glück im Ausland. Mindestens 15% der knapp 4 Millionen Moldawier leben und arbeiten im Ausland, also mehr als 600'000. Das ist fast jeder dritte Moldawier im arbeitsfähigen Alter. Genaue Zahlen gibt es nicht, viele sind illegal in einem anderen Land. Weil die Moldawier meistens Russisch können und sie für Russland kein Visum brauchen, leben 2/3 der moldawischen Auswanderer zu Russland. Jeder 5. zieht es auf Italien. Mit den Auswirkungen dieser Auswanderung befasst sich die Internationale Organisation für Migration. Sie hat in Chisinau ein Büro und der Leiter dieses Büro ist ein Schweizer, der Martin Weiss. Die Ausbildung der Leute spielt für die Auswanderung praktisch keine Rolle, sagt der Martin Weiss.
Es gibt, man kann fast sagen, alles. Es gibt vom Arzt eben zum Hilfsarbeiter oder zur Krankenpflegerin, zum Unternehmer mittlerweile noch. Das Wichtige ist einfach, dass man sich gut in Erinnerung hält, dass die Moldawier müssen gehen, also aus einem Akt von Solidarität mit der Familie. Und wie gesagt, das geht also durch sämtliche Professionen und durch sämtliche gesellschaftliche Schichten durch. Die gehen ins Ausland und helfen ihren Familien, die daheim geblieben sind, mit dem Geld, das sie zurückschicken.
Die Abwanderung hat zwar viele negative Seiten, aber nicht nur.
Wir von der Internationalen Organisation für Migration sehen natürlich Migration als hauptsächlich etwas Positives. Aber es ist ganz klar, dass es sehr viele persönliche Tragödien gibt, besonders im Zusammenhang mit der innerhalb von den Familien, die auseinandergehen, Kinder, die ihre Eltern nicht sehen. Aber gleichzeitig kommt eben das Geld zurück und ernährt die Familien und ist eigentlich der wichtigste Faktor in der Armutsbekämpfung. Also man muss sich das besonders, wenn man in der Entwicklungshilfe tätig ist, muss man sich eben das schon vor Augen behalten, dass die staatliche Hilfe von Staat zu Staat wesentlich weniger effizient ist als von Mensch zu Mensch oder eben innerhalb von der Familie. Für einen Staat, für einen moldawischen Staat, ist es natürlich ebenfalls eine Tragödie, weil sehr, sehr viel Kenntnis und Fachkräfte eben fehlen. Ob es jetzt in der Schule ist oder im Spital oder die Restaurants sind leer. Es gibt eine Entvölkerung. Eines von zwei Häusern ist unbewohnt. Es ist einfach das Land wird einfach ein bisschen verlassen. Und das ist allgemein tragisch, natürlich sehr schlecht für die Wirtschaft.
Laut der Weltbank macht das Geld, das die Moldawier und Moldawierinnen aus dem Ausland zurückschicken, 1/3 vom Bruttoinlandprodukt aus. Mit dem Geld, den sogenannten Remissen, werden vor allem die Familien im Alltag unterstützt. Sie können Schulgeld zahlen, sie können sich zu essen und Kleider kaufen. Das ist wichtig, sagt Martin Weiss.
Es wird immer lamentiert von Beobachtern und der Weltbank und anderen Ökonomen, dass eben die Remissen nicht in produktiv investiert werden. Aber das finde ich ein bisschen unfair, weil erstens ist es eine persönliche Frage, für was jemand sein Geld brauchen will. Und wir wissen, die Migration ist ein Akt der Solidarität mit den Familienangehörigen. Und das Geld wird gebraucht, um die Familienangehörigen zu unterstützen.
Dass die Menschen in Moldawien häufig nur dank dem Geld der Angehörigen im Ausland überleben, entbindet die Regierung aber nicht von der Verantwortung.
Im Gegenteil, es ist eine permanente Provokation. Sowohl die frühere Regierung wie die jetzige versucht eigentlich sehr täglich sehr aktiv zu sein und zu zeigen, doch, wir machen etwas für die Kinder, für die Alten, für die Entwicklung, um Investoren anzuziehen und so weiter. Aber es ist einfach nicht so einfach.
Denn einerseits profitieren andere Länder von der Migration und der billigen Arbeitskräfte, andererseits ist Moldawien ein vergessenes Land, gefangen in seinen engen Grenzen. Eine Chance sieht Martin Weiss darum in der Diskussion rund um einen EU-Beitritt.
Kurz gesagt wäre es die letzte Teilrepublik von der Sowjetunion, die eigentlich noch eine Chance hätte, von mir aus gesehen, wirklich in Europa zu integrieren oder aufgenommen zu werden. Aber weil es allgemein sogenannte Fatigue gibt, Expansionsfatigue, man ist ein bisschen müde zu Brüssel, man will nicht mehr so schnell vorwärts machen. Sie sind sich vielleicht auch ein bisschen gräuig, dass sie so schnell vorwärts gemacht haben mit Bulgarien und Rumänien. Dazu kommt, dass der westliche Balkan Vortritt hat und Priorität für Europa. Und darum hat man da eigentlich ein bisschen sich zu viel aufgeladen. Und Moldawien, das ist meine persönliche Meinung, aber nicht nur meine, sondern auch von vielen Politikern. Es besteht die Gefahr, dass Moldawien jetzt eben ein bisschen vergessen wird und zu wenig ernst genommen wird.
Neben der Abwanderung ins Ausland ist ein weiteres Problem zu Moldawien der Menschenhandel. Auf ganz verschiedene Art werden die Menschen ausgebeutet, die meisten im Ausland. Sie müssen betteln oder als Prostituierte anschaffen. Wenn sie eine Arbeit haben, auf den Feldern oder in Fabriken, kommen sie häufig nur einen kleinen oder gar keinen Lohn über. Allerdings hat sich die Situation in den letzten Jahren verbessert, sagt Martin Weiss, der Leiter vom Büro der Internationalen Organisation für Migration in Chisinau. Etwas aber haben die Opfer, die meisten sind Frauen, gemeinsam.
Aus unserer direkten Erfahrung mit über 3000 Opfern wissen wir, dass alle ohne Ausnahme schutz- und hilfsbedürftig waren, und zwar akut, bevor sie Opfer des Menschenhandels geworden sind. Mit anderen Worten, hat es da Handlungsbedarf gegeben, aber weil der Handlungsbedarf eben lokal wäre gewesen, das hat zum Teil auch mit juristischer Hilfe zu tun, das, wo wir auch geben, Opfer nicht nur vom Menschenhandel, sondern auch eben häuslicher Gewalt oder solche, die beschissen werden von korrupten Beamten und so weiter, dass der Handlungsbedarf vor Ort besteht, um den Menschenhandel zu bekämpfen. Und zwar in der Form, wo man dann wirklich sagen kann, jetzt haben wir Präventionsarbeit geleistet, weil wir haben dieser Frau und diesen Kind geholfen zu einer Alternative. Wir haben ihr geholfen, ihr akutes Problem zu lösen, und jetzt müssen sie sich nicht mehr selber verkaufen.
Das gilt auch für eine 23-jährige Frau, die zu Kostest lebt. Sie stellt sich als Veronika vor. Ihren richtigen Namen wird sie nicht hören am Radio. Zusammen mit ihrem Mann, ihrer 4-jährigen Tochter und den Schwiegereltern lebt Veronika in einem neuen Haus. Fertig ist es noch nicht, es gibt noch viel zu tun. Die Aussenwände müssen verputzt werden und rund ums Haus hat es Bauschutt. Innen aber ist es schon richtig wohnlich. Aus der rot angemalten und ziemlich modernen Küche schmeckt es nach etwas Süßem. Im Schlafzimmer, wo Veronika mit ihrem Mann und der Tochter teilt, flimmert ein Bollywood-Streifen über den neuen Flachbildschirm. Die Richtung vom Zimmer passt zu den indischen Schnulzen. Die Tapeten an der Wand sind rosa, vor den Fenstern hat es weisse Vorhänge mit Schmetterling, auch die in rosa und lila, und auch die Bettdecke und die Küsse sind in der gleichen Farbe. Aufgewachsen sei sie in ganz anderen Verhältnissen, sagt Veronika. Ihre Mutter hat im Spital geputzt und ihren Vater sei Elektriker gsi.
Putz повестеска. Ди кен ма цементи онде в один клас а патра кондиции керш ла школа ярна.
Sie hatten nicht viel Geld. Ihrem Bruder musste mit Plastikschuhen in die Schule. Die Schwester und sie mussten 3, manchmal 4 Jahre lang immer die gleichen Kleider anlegen. Nach der Schule musste auch sie daheim helfen, den Tieren schauen und auf dem Feld arbeiten. Im Herbst zum Beispiel Mais reinnehmen. Am schlimmsten war, dass die Eltern getrunken haben und die Kinder geschlagen. Mit den Jahren hatte sie es so schlecht mit den Eltern, dass sie mehr oder weniger bei der Großmutter gelebt hat, erzählt Veronika. Vor allem gegen Ende ihrer Schulzeit.
Ich bin in der 9. Klasse. Ich bin in der Schule. Mein Vater hat mich gebeten, die Kinder zu holen. Ich bin in der Schule.
Nach der 9. Klasse hat sie auf einem Feld gearbeitet. Dort hat ihr ein anderes Mädchen von einer Arbeit im Ausland erzählt. Sie hat ihr angeboten, als Verkäuferin auf einem Markt in der Ukraine zu arbeiten. Darum ist Veronika mit 15 weg von daheim. Zusammen mit der Familie von dem anderen Mädchen. Die Familie hat sie in die Ukraine gebracht, auf Ternopol, eine Stadt, die rund 500 Kilometer von Kostest weg ist. Eine Tagesfahrt auf der schlechten Strasse. Als Verkäuferin hat sie dort aber nie gearbeitet, erzählt Veronika.
Genau, wir sind in der Kolo. Am Fosten jeu, Stepinast, Karniandus, Sozuli, Schinistinjamur.
Jeden Tag mussten sie in der Strasse von Ternopol betteln, egal ob sie krank waren oder nicht. Sie haben alle zusammen, zu 9. in einem alten Haus gelebt, in einer kleinen Zweizimmerwohnung. Später sind auch noch andere Mädchen dazugekommen. Schlafen konnten sie kaum. Die Mädchen mussten auf dem Boden schlafen, die Familie hat das Bett genommen. Sie haben auch nur wenig zu essen bekommen und sie sind ständig überwacht worden von dieser Familie.
Absolut. Era imposibil să de vorbă să iei un leu sau cum grivnilor. A fost caz când cumnatul la femeia asta o găsit la o fată, ascunși bani.
Das Geld, das sie bettelt haben, haben sie müssen abgeben, der Familie. Auch die Ausweise haben sie weggenommen. Als sie bei einem Mädchen Geld gefunden haben, haben sie ihr damit gedroht, sie in den Fluss zu werfen. Und wenn jemand davorrennen wollte oder wenn sie probiert haben, die Polizei einzuschalten, hat das nichts genützt. Die Familie hat viele Leute kennt in der Ukraine und die Polizei hat nichts unternommen. Die Veronika hat Glück gehabt im Unglück. Ihre Mutter hat sich Sorgen gemacht und ist daheim zu Moldawien zu der Polizei gegangen. Und so ist ihr Fall bei der Internationalen Organisation für Migration gelandet und schlussendlich auf dem Tisch von einem deutschen Journalist. Der Journalist war für das deutsche Magazin «Der Spiegel» an einer Geschichte über den Menschenhandel in Moldawien. Er sei clever vorgegangen, sagt Elena Mereacre. Sie ist Präsidentin der Hilfsorganisation Compassione, Mitgefühl. Das ist eine Organisation, die sich zu Kostest und in zwei Nachbarsdörfern engagiert. Die Stämmung Elena Mereacre mit der roten Backe ist heute eine der engsten Vertrauten von der Veronika und kennt ihre Geschichte gut.
Ich habe gesagt, ich bin Victim. Ich bin Victim der Trafiklu von Kielo, ob sie nur der Organisation International für Migration. Și când a venit la noi în localitate, eu de acum eram foarte frustrată, fiindcă eram într-o situație că mă urmăreau țiganii, deci mă amenințau.
Kolleginnen von der Veronika haben dem Journalist erzählt, dass eine Roma-Familie die Veronika weggebracht hat. Daraufhin sind er zum Haus dieser Familie gegangen. Ich habe aber nur die Tochter getroffen. Ihr hat gesagt, er hat gehört, dass ihre Mutter von der Polizei gesucht wird. Und er will ihr helfen. Die Tochter hat dem Journalist vertraut und ihm genau erzählt, wo ihre Mutter sei und auch die Veronika. Sie, die Elena Mereacre, sind mit diesen Informationen zur Polizei gegangen. Das hat auch die Frau in der Ukraine mitbekommen. Nur ein paar Wochen später sei sie mit der Veronika zurück auf Moldawien. Da ist die Frau verhaftet worden und ins Gefängnis gekommen. Eigentlich für 7 Jahre. Aber die Familie hat all ihr Hab und Gut verkauft und mit dem Geld die Mutter schon nach 2 Jahren wieder freikaufen können. Ab und zu hat sie die Frau noch gesehen, sagt Veronika. Jetzt lebt die Familie aber nicht mehr im Dorf. Am liebsten würde sie die ganze Geschichte vergessen. Sie erzählt ihre Geschichte nur, weil Elena Mereacre dabei sei.
O parte din suflet e gol, adică puțin, nu mult. În rest, e foarte greu. Adică că să fii cu ani și ești cu mintea asta, n-ar fi așa, da.
Ein Teil von ihrer Sexit her leer. Sie sei damals zu jung gewesen, hat gestreiten heim und von einem besseren Leben geträumt. Darum sei sie mit dieser Familie mitgegangen. Sie redet kaum mehr mit jemandem über die Geschichte, nicht einmal mit ihrem Mann. Er kennt die Geschichte. Am Anfang hat er ihre Vorwürfe gemacht. Vorwürfe, dass sie einfach mitgegangen sind. Jetzt sei es kein Thema mehr zwischen ihnen. Heute wünscht sie sich nur noch ein ruhiges Leben mit ihrer Familie.
Es ist eine Familie und nicht eine Linie in Kassel. Und ich denke, alle wollen das. Nicht nur ich.
Die Veronika ist kein Einzelfall. Laut der Internationalen Organisation für Migration werden in Moldawien umgerechnet auf die Zahl der Bevölkerung weltweit am meisten Menschen ausgebeutet. Zwischen den Jahren 2000 und 2008 hat die Internationale Organisation für Migration mit rund 3000 Opfern zu tun gehabt. Es dürfte aber mehr Opfer geben. Nur ein Teil wird entdeckt und wenig redet darüber. Bis heute ist es ein Tabu in den moldawischen Dörfern. Die Frauen haben Angst, dass sonst ihre Geschichte könnte auskommen. Allerdings haben bei ihnen im Dorf die Fälle von den Frauen abgenommen, sagt Elena Mereacre.
Im Park in Barik Phänomen ist es mal nicht die Toleke. Dar de fapt el o căpătat o altă conotație. Dacă până acum era mai multe femei ca victime, acum în ultimul timp se registrează mai multe cazuri de bărbați.
Dafür haben sie mehr Fälle bei den Männern, bis zu 150 pro Jahr. Die meisten gehen illegal auf Russland arbeiten, für 3 Monate. Dort nehmen wir ihnen entweder den Pass weg, zahlt ihnen nichts oder klauen, wenn sie Lohn bekommen haben, das Geld beim Heimfahren im Zug. alles organisiert von Banden. Diese Fälle haben zugenommen, vor allem seit sich das Verhältnis zwischen Moldawien und Russland verschlechtert hat. Davon ist Elna Miriakre überzeugt. Ein Grund für schlechte Verhältnis zwischen Russland und Moldawien ist die Region ganz im Osten von Moldawien, Transnistrien. Kurz nach dem Zerfall der Sowjetunion und der Unabhängigkeit von Moldawien oder der Republik Moldau, wie es auch heisst, hat sich Transnistrien für unabhängig erklärt. Transnistrien, das ist ein schmaler, langer Streifen zwischen dem Fluss Dniester und der Ukraine. Dort ist ein Drittel der moldawischen Industrie. Zwei Drittel der Bevölkerung sind Russen und Ukrainer. Und bis heute sind die Verbindungen zwischen Transnistrien und dem Kreml eng. 1992 hat der Kreml Transnistria unterstützt, wo zu einem Bürgerkrieg kam, ist, mit über 1000 Toten. Bis heute wird Transnistria aber weder von Moldawien noch von der internationalen Gemeinschaft anerkannt. Und erst vor kurzem hat Moldawien Russland wieder aufgefordert, die sogenannten Friedenstruppen endlich abzuziehen. Russische Truppen, die nach dem Bürgerkrieg dort stationiert worden sind. Die Friedenstruppen kontrollieren unter anderem auch die Grenzen von Moldawien auf Transnistrien. In der umgekehrten Richtung gibt es aber keine Kontrolle. Moldawien hat ja Transnistrien nicht anerkannt. Über die Grenzen, so die Vermutungen von Europol und Interpol, kommen Waffen, Drogen oder auch Zwangsprostituierte auf Europa und gestohlene Autos auf Russland und in die Ukraine. Moldawien war schon immer im Sandwich zwischen den grossen Nachbarstaaten. Ein paar Jahrhunderte lang hat es zum Osmanischen Reich gehört. Vor 200 Jahren, nach dem Russisch-Türkischen Krieg, ist Moldawien an Russland gegangen. Und 1917, als Folge der russischen Oktoberrevolution, ist Moldawien unabhängig geworden, unter dem Namen Bessarabien. Allerdings hat die Unabhängigkeit nicht lange gedauert. Nach ein paar Jahren hat Bessarabien zu Grossrumänien gehört. In den 20er Jahren vom letzten Jahrhundert ist auf dem Gebiet vom heutigen Transnistrien die Sowjetrepublik Moldawien gegründet worden. Und damit ist die rumänische Sprache, die auf die Latinisch zurückgeht, sowjetisiert worden. Unter anderem durch die Einführung der kyrillischen Schrift. Im Zweiten Weltkrieg haben die rumänische und deutsche Truppen Moldawien besetzt. 1944 aber ist Moldawien von der Roten Armee befreit worden. Aber mit dem Krieg sind die schlimmen Zeiten noch nicht vorbei gewesen, sagt der 72-jährige Cosma. Zusammen mit seiner Frau Frosia sitzt er auf einer Wolldecke, auf einer schmalen, hellblau angemalten Veranda vor seinem Haus. Die Frosia hat ein blaues Kopftuch umgebunden. Auf dem schwarzen Pulli mit roten Töpfen liegt ein kleines Holzkreuz an einem schwarzen Faden um den Hals. Unter einem violettgrünen Schüpp, der an die Küchenschoss aus Grossmutters Zeiten erinnert, schauen dicke graue Socken vor. Die Füße stecken in dunkelblauen, abgewetzten Stofffinken und beim Laufen stützt sich die 69-jährige Frosia auf einen Holzstecken. Müssen wir ihr Alter schätzen, kommen wir mindestens auf 10 Jahre mehr. Ein kalter Wind bläst einem um die Ohren. Der Cosma drückt seinen Hut in die Stirn. Unter dem Kittel hat er einen braunen Wollenpulli an. Darunter schaut das blau kariertes Hemd führen. Sein Gesicht hat tiefe Furchen und die Hände erzählen von einem Leben, wo viel geschaffen worden ist. Schon als Kind war es nicht einfach. Er erinnert sich noch gut an Winter 1946-47. Sie hatten nichts mehr zu essen in Moldawien.
Was noch gab es? Kwam pjesiau, morit pjes. Eu rămas, și cu mama, dar este tatăl, tăți au murit tăți ca unul, a rămas meu cu o soră și cu mama.
Die Regierung hat alle Vorräte eingesammelt, 9 Säcke mit ihrem Weizen. Darum haben sie überall nach Zessen gesucht und sogar einzelne Maiskörner auf der Strasse zusammengelesen. Im Frühling haben sie Gräs gekocht und gegessen. Und trotzdem, er, eine Schwester und seine Mutter sind die einzigen von der 10-köpfigen Familie, die Hungersnot überlebt haben. Die anderen Geschwister sind alle gestorben. Aber auch den Reichen und gut Ausbildeten ist es nicht besser gegangen. 25'000 Ärzte, Professoren und Lehrer haben die Russen auf Sibirien und Kasachstan deportiert. Auch aus seinem Dorf Gostesch, sagt Kosma. Ihn nicht, er musste ins Militär. 3 Jahre lang war er zu Ungarn.
Schon an der Grenze von Ungarn sind sie in Austria.
Von den Kasernen aus konnten sie sogar auf Österreich überschauen. Aber so friedlich ist es nicht geblieben. Als sich die Ungarn 1956 gewehrt haben gegen die russische Macht, sind der Kosma und seine Kollegen auf Budapest versetzt worden, um eine russische Radiostation zu bewachen. Überall sind gestanden Russen raus.
Come si d'accordo che ero contro la nostra questa lumea di Ungaria. Ero più noi navigo che ne vada.
Verständnis sei dazumal kein Kaffee für die Ungaren. Die sind gegen sie gewesen, die Rote Armee, und haben ihnen auch nicht in die Augen geschaut. Im Gegenteil, die Bevölkerung hat sie gehasst. Er sei Gott heute noch dankbar, dass er diese Zeit überlebt hat.
Jo.
Einmal sei er fast gestorben. Am Oktoberabend 1956 sei er mit ein paar Militärkollegen unterwegs gewesen. Plötzlich hat jemand auf sie geschossen. Eine Kugel sei nur knapp an seinem Kopf vorbeigesaust. Zum Glück hatten auch sie Waffen und Munition dabei und sie haben zurückgeschossen. Ins Dunkle, ohne etwas zu sehen. Auch heute noch, mehr als 50 Jahre später, ist der Kosma aufgeregt, wenn er an diese Zeit zurückdenkt. Er erzählt mit den Händen, zieht immer wieder seinen Hut ab und stricht sich über seine grauen, kurzen Haare. 1960, zurück zu Moldawien, hat der Kosma die Frosia geheiratet. Sie haben 2 Kinder bekommen, eine Tochter und einen Sohn, und haben auf einer Kolchose gearbeitet, also einem landwirtschaftlichen Grossbetrieb, der kollektiv bewirtschaftet worden ist und vom Staat kontrolliert.
Și la coasă nu era tehnică ca aia, dar la coasă coseam cu mânurile greu, cu mânurile.
Sie haben meistens auf dem Feld geschafft, gejettet, pflügt, Treben aufgebunden, Weizen geerntet und droschen. Die Zeit hatte Vorteil, meint Frosia.
Ich komme ja cu rublicele alea, luai 2 ruble pâine și mâncai o săptămână, dar am o de un leu nu iei pâine.
Mit dem Geld, das sie dort mal verdient haben, hätten sie mehr kaufen wie mit dem, was sie heute haben. Aber zurück in die Zeit unter den Russen will es gleich nicht, sagt der Kosma. Heute sei es besser. Man hat seinen eigenen Boden und die Ernte gehöre einem selber. Früher auf der Kolchose musste man so und so viele Tage arbeiten, damit der Staat einem den Lohn gegeben hat. Wenn man weniger geschafft hat, hätte es nichts gegeben.
Am avut toată mai bună mâncat atunci. Dar vezi că tot tehnica vine din Rusia, tot cele vine din Rusia și nefți, tot, și lumină, tot, de la dânsăi. Și pe departe, e bun și așa.
Aber man darf auch nicht vergessen, dass die Russen Moldawien auch viel Gutes zu tun haben. Zum Beispiel hat sein Land technisch weiterentwickelt und Öl hat es genug gehabt. Unter den Russen ist es Moldawien landwirtschaftlich gut gegangen. Es war der Gemüsegarten und die Weinkammer von der grossen Sowjetunion. Heute aber sind die Russen ein Problem, sagt der Kosma. Die russische Armee hockt jetzt in Tiraspol, in der grössten Stadt, Transnistrien. Das sei ein einziges Waffenlager und es hat sogar unterirdische Flughäfen. Das wisse er, weil vor seinem Einsatz in Ungarn sei er auch in Tiraspol im Militär gewesen. Die Russen gehen nie raus aus Transnistrien. Vorher fangen sie mit allen Kriegen an. Ein anderes Problem sind die moldawischen Politiker. Die Moldawier haben das Vertrauen in sie verloren. Nichts werde besser, schon gerne nicht die Rente. Der Kosma und seine Frau haben gerade mal 800 Lei pro Monat. Das sind 65 Franken. Zu wenig, um davon zu leben. Darum müssen sie auch in ihrem Alter noch auf dem Feld arbeiten, obwohl ihnen alles wehtut, beklagt sich Frosia immer wieder. Neben ihr stehen Körbe mit Mais, hinter dem Haus hat es einen grossen Gemüsegarten, Birnen und Äpfelbäume, 2 Dutzend Hühner und ein paar Schweine. Wie viele Menschen in Moldawien kommen der Cosma und Frosia nur dank ihrem Garten und den Tieren über die Runde? All die Geschichten von früher kennt Maria nur vom Erzählen. Sie ist 20, Studentin und arbeitet als Freiwillige bei der Hilfsorganisation Compassione. Und die Präsidentin der Organisation, Elena Meriacre, hat zu sich heim eingeladen. Sie wohnt auf einem Hof mit 3 Häusern. Im kleinsten hat es nur eine Küche. Nebenzu ist ihr Wohnhaus. Und dann hat es noch ein neues, das noch nicht fertig ist. Es ist das Haus, das sie für den Sohn gebaut haben, der gerade aus London zurückgekommen ist. Er ist der Freund der Maria. Vor seinem Haus steht ein schwarzer, blitzblank geputzter Geländewagen. Im Haus der Elena Meriacre ist es kalt. Die Suppe, die sie auftischt, tut gut. Es ist ein Bouillon mit Nudeln und Boulet. Nachher gibt es Kohlblätter, gefüllt mit Reis. Beides typisch moldawische Gerichte. Dazu der saure Weisswein, den der alte Cosma ihr gegeben hat. Sie sei in einfachen Verhältnissen aufgewachsen, sagt Maria. Ihren Vater sei Chauffeur von Beruf, die Mutter Schneiderin.
Tatăl meu este șofer de profesie, iar mama mea a terminat școala de croitorie.
Im Moment sind beide arbeitslos. Der Vater ist ins Ausland gearbeitet, gleich darauf aber wieder zurückgekommen, vor lauter Heimweh. Sie haben probiert, ein Geschäft in der Landwirtschaft aufzubauen und haben gerade genug Geld, den Kindern die Ausbildung zu zahlen. Ihrem Bruder sei Architekt und hat Arbeit. Das gebe ihre Hoffnung, dass auch sie nach dem Studium eine Stelle findet. Die Maria kann studieren, weil sie gute Noten hat und darum ein Stipendium bekommt. Dank dem Stipendium muss sie nur die Bücher zahlen und sie und her fahren. Sie wohnt noch daheim zu Gostest, studiert aber in der Hauptstadt an der staatlichen Universität. Und sie sieht auch aus, wie wenn sie gerade vom Stadtbummel zurückgekommen wäre. Wie viele junge Frauen in der Hauptstadt Chisinau ist auch die Maria sehr schlank, hat schwarze lange Haare und eine helle Haut. Sie hat einen modischen, taillierten Blazer an, knallrot und drunter enge, schwarze Hosen und Stöckelischuhe. Sie studiert internationale Beziehungen und Politik. Später will sie in der Verwaltung arbeiten, sagt Maria. Entweder bei der Regierung oder sonst irgendwo auf einer Gemeinde.
Forte multe ori, chiar și părinții mei, rudele, prieteni, atunci când se adresau cu o problemă în cadrul primăriilor sau în cadrul consiliilor, cu o problemă simplă administrativă.
Sie hat gemerkt, dass ihre Verwandten und Freunde immer Probleme haben, wenn sie mit der Behörde zu tun haben. Darum müsste die öffentliche Verwaltung neu organisiert werden. Ihre Generation könnte das in den nächsten 10 bis 15 Jahren machen. Als erstes würde sie die Haltung der Beamten ändern. Jetzt ist es so, dass für die Beamten an erster Stelle das Geld kommt und dann ihre Arbeitsstelle. Aber eigentlich müsste zuerst der Bürger stehen. Sie hofft, dass sich in den nächsten Jahren viel verändert.
Moldova devisa ar trebui să fie atunci când cel mai important, drepturile și libertățile omului să fie respectate, așa cum sunt scrise în Declarația Universală a Drepturilor Omului din 48.
Zum Beispiel müssen wir die Rechte und die Freiheit von jedem Einzelnen wahren. Dann sollten auch die Jungen besser unterstützt werden und es sollen mehr Arbeitsplätze geschaffen werden. Damit könnte man auch gegen die Auswanderung kämpfen. Man darf auch die Alten nicht vergessen, die für das Land geschaffen haben, sagt die junge Studentin. Sie haben eine höhere Rente verdient. Wichtig sei das Gleichgewicht in der moldawischen Gesellschaft. Die Realität aber sieht im Moment anders aus. Das Bruttoinlandprodukt von Moldawien ist mit weniger als 2'500 Franken pro Person fast 20 Mal kleiner als das von der Schweiz. Fast jede dritte Person lebt unter der Armutsgrenze. Die Armut ist laut einem Bericht der EU ein Grund für die grosse Korruption in Moldawien. Die Organisation Transparency International hat für Moldawien den 150. Platz ausgerechnet. Ein Platz zwischen den afrikanischen Staaten, Sambia und Benin. Neben der Armut ist auch der berufliche Ethos der Beamten ein Grund für Korruption, heisst es weiter im Bericht der EU. Die Menschen sind nicht genug informiert und die Politiker unternehmen zu wenig dagegen. Wie sie die Korruption bekämpfen würde, darauf hat Maria auch keine schlüssige Antwort. Aber sie hat ein paar Ideen.
pot să spun că activând și în alte organizații, nu numai în organizații, Asociația Obștească Compasiune, am făcut diferite campanii de sensibilizare a populației în troleibuz.
Mit Compassione und anderen Organisationen, wo sie als Freiwillige schaffe, hat sie unterschiedliche Aktionen organisiert und versucht, die Leute aufzuklären. Sie denkt, man müsse Gesetz und die Umsetzung der Gesetze ändern. Das könnte wirksamer sein. Aber es bräuchte auch neue Gesetze. Jetzt gäbe es zu viele Lücken und wir können immer schlüpfen. Diese Lücken müssten verschwinden. Aber dazu braucht es zuerst einmal eine stabile Regierung, die handlungsfähig ist. Und die ist auch bei den letzten Wahlen Ende November nicht zustande gekommen. In den Stoben von der Elena Miriacke sitzen unterdessen alle im Dunkeln. An diesem Abend gibt es zu Gostest keinen Strom. Die Elena Miriacke bringt ein paar dünne, weisse Kerzen. Aber die brennen nicht lange. Sie verstärkt all die Menschen, die auf der Suche nach einem besseren Leben ins Ausland gehen, sagt Maria.
Mare tânăr, cred că din Republica Moldova, la un moment dat își pune întrebarea să pleci sau să nu pleci. Am avut și eu astfel de tentații de a pleca, însă pentru perspectivă, pentru viitor,
der Gedanke hat jeder in dem Land mindestens einmal in seinem Leben. Sie will da bleiben, wenigstens im Moment. Vielleicht macht sie noch einen Teil vom Studium im Ausland, aber arbeiten will sie in Moldawien. Sie ist zu fest verbunden mit ihrer Familie und mit ihrem Land. Die Republik Moldawien könnte auf so viel stolz sein, sagt sie. Eine wunderschöne Landschaft, Klöster, feine Wein und gutes Essen. In dem Glauben an ihr Land sei sie auch erzogen worden. Und daran will sie festheben.
Das war eine Doppelpunkt-Sendung über das Dorf Gostest in Moldawien von der Regula Ruetz. Bei uns auf drs1.ch finden Sie Bilder von dem Dorf und von den Menschen, die in der Sendung drin vorgekommen sind. Auf Moldawien gehen ja auch immer Päckchen von unserer Spendeaktion «Zweimal Weihnacht». Die Päckchen können Sie noch bis am Samstag in jeder Post von unserem Land gratis aufgeben. Von dort kommen sie dann zum Schweizerischen Roten Kreuz auf Wabern bei Bern. Und was dort mit diesen Päckchen passiert, das hören Sie morgen bei uns auf DRS1 zwischen morgen um 10 und um 11 Uhr in der Sendung Treffpunkt. Die Sendung, die jetzt gerade gelaufen ist, den Doppelpunkt, können Sie in den nächsten paar Wochen auch im Internet nochmal nachhören auf der Adresse drs1.ch. Oder Sie können eine CD von dieser Sendung bestellen. Die CD können Sie bestellen morgen ab der Bürozeit am Morgen um 8 Uhr auf der Telefonnummer 0848 840 800. 0848 840 800.
Doppelpunkt. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.